Ja, ihr lieben Geschwister, wir haben in diesen Tagen das Thema Freude und Trauer in den Psalmen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr auch da seid. Es hat noch genügend Platz. Freude und Trauer in den Psalmen, man könnte auch sagen, die unterschiedlichen Emotionen, die die Menschen haben, werden in den Psalmen ganz besonders deutlich sichtbar. Wenn wir einmal das Augenmerk darauf richten, dann stellen wir fest, dass die Psalmisten sehr viel getrauert haben, dass sie auch manchmal Ärger verspürten oder Einsamkeit oder Verlassenheit oder dann wieder eine Rachegelüste waren auch da, also es sind ganz verschiedene Emotionen da. Und das Einmalige dabei ist, dass die Psalmisten, dass sie es artikuliert haben, dass sie es geäußert haben. Das ist nämlich sehr wichtig. Ich will das in diesen Tagen auch deutlich machen, dass wir das nicht zurückhalten. Nur müssen wir auch lernen, wie wir das machen können. Die Psalmen kann man ja auch übersetzen, die Lobenden, aber in den Psalmen finden wir nicht nur eine Fülle von Liedern, sondern sie widerspiegeln auch eindrücklich eine Fülle von seelischen und geistlichen Emotionen. Es gibt ja auch geistliche Emotionen, also nicht nur die Seele hat Emotionen oder Gefühle, sondern auch das Geistliche. Also manchmal lesen wir, dass der Herr im Geiste erzürnt ist. Also auch da gibt es Emotionen. Die Psalmen, könnte man sagen, zeigen uns auf, wie man mit den Gefühlen des menschlichen Daseins, wie man damit umgehen kann. Manche Christen titulieren jede menschliche Emotion als seelisch. Indirekt wollen einige damit zum Ausdruck bringen, dass solche Gefühlsschwankungen ein Hinweis auf mangelnde Geisterfüllung ist. Also man hört das vielleicht nicht so direkt, aber ein bisschen unterschwellig. Ja, also wenn da so einer manchmal unter Gefühlsschwankungen leidet, dann ist er eben zu wenig geisterfüllt. Aber es ist wichtig, dass wir erkennen, der Mensch existiert aus Geist, Seele und Leib. Und diese Struktur ist nicht einfach ein Zufall, sondern das ist ein Produkt göttlicher Schöpfung. Gott hat uns ganz bewusst so geschaffen, als Menschen, die aus Geist, Seele und Leib bestehen. Die Gefühlsschwankungen gehören zum Leben eines jeden Menschen. Selbst der Sohn Gottes hatte unterschiedliche Empfindungen. Ich darf hier einige Stellen zitieren. Johannes 17, Vers 13. Hier lesen wir von der Freude. Und zwar sagt hier unser Herr Jesus, wunderbar, also 17, Vers 13, jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Jesus Christus hat also eine Freude und diese Freude ist eine göttliche Freude, eine vollkommene Freude und diese Freude möchte er, dass wir die völlig in uns haben. Liebe Geschwister, wir werden diese vollkommene Gottesfreude, werden wir einmal auch vollständig in uns haben. Wir haben sie heute immer wieder auch durch den Geist in uns, aber die Seele kriegt das nicht immer so mit. Ich werde das noch aufzeigen in diesen Tagen, wie auch die Psalmisten auf der einen Seite eine ungeheure Trauer verspürten und auf der anderen Seite durften sie im Glauben schon erkennen und festhalten, Wir werden uns einmal freuen in dir. Oder du wirst uns einmal führen zu der Jubelfreude. Aber das kommt dann später. Der Herr Jesus hat also einerseits diese Freude, er ist der Herr der Freude und er vermittelt uns Freude, aber seine Seele, die war auch betrübt. Wir lesen dazu Markus 14, Vers 34. Markus 14, Vers 34. Hier geht es um Gethsemane. Und er spricht zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt. Bis zum Tod bleibt hier und wacht. Der Herr Jesus hat also eine Betrübnis gespürt und diese Betrübnis war so groß, dass sie bis an den Tod heranreichte. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie stark hier seine Seele heruntergedrückt wurde. Also, einerseits wissen wir, er ist der Herr der Freude, des Friedens, der Liebe und nun muss auch er in seinem Erdenleben durchmachen, wie es ist, wenn die Seele bis zum Tode betrübt ist und Jesus bezeugt das vor seinen Jüngern. Jesus hatte aber auch Zorn gespürt, hatte den Zorn auch zum Ausdruck gebracht, Markus 3, Vers 5. Auch das wird deutlich. Und er blickte auf sie umher mit Zorn, betrübt. Jetzt kommt wieder die Betrübnis, auch noch dazu, über die Verhärtung ihres Herzens und spricht zu den Menschen, strecke die Hand aus, und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder hergestellt. Es ging ja hier darum, darf man am Sabbat Gutes tun, darf man am Sabbat heilen, und nur schon diese Frage hat unseren Herrn Jesus erzürnt. Und seine Traurigkeit, die er auch gespürt hat, die kommt durch sein Weinen zum Ausdruck. Unser Herr Jesus hat einmal bitterlich geweint. In Lukas 19, Vers 41 lesen wir, wie er über Jerusalem weint. Und wenn er weint, dann trauert er auch. Wir sehen, auch die Seele von Jesus verspürte die unterschiedlichsten Emotionen. Selbstverständlich herrschte sein Geist über seine Seele, aber auch Jesus konnte und musste die Gefühle seiner Seele nicht einfach ausblenden, so dass er sie nicht gespürt hätte. Im Gegenteil, er konnte sogar bezeugen, wie ihm zumute war. Er konnte das artikulieren. Eine schwankungsfreie Seele, die gibt es nicht. Das gibt es dann mal, wenn wir beim Herrn sind. Aber solange wir hier sind, spüren wir diese Wellenbewegung. Einmal freut sich die Seele und ein andermal ist sie sehr betrübt. Das musste auch Jakobus von Elia berichten. In Jakobus 5, Vers 17 lesen wir die interessanten Worte: Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf die Erde 3 Jahre und 6 Monate. Elia hat ja Außergewöhnliches geleistet, oder durch den Glauben konnte er außergewöhnliche Dinge tun. Und Jakobus muss hier feststellen, auch er hatte Gemütsbewegungen, man kann das ja sehr gut nachprüfen. Zuerst ist Elia quasi macht das große Wunder, wo der Feuer aus dem Himmel fällt und den Altar und alles, was auf dem Altar war, zerfrisst. Anschließend schlachtet er 400, ich glaube es waren 400 Baalspriester ab, und dann kommt also die Isabel und sagt, so wie, was du getan hast an meinen Priestern, das werde ich an dir tun. Elia flüchtet und ruht sich dann aus, schläft ein, und damals, als er dann wieder aufgewacht ist, war ihm zum Sterben zumute. Also auf der einen Seite ein Mann des Glaubens, ein Mann, der durch den Glauben und durch den Auftrag Gottes sehr viele Wunder tun konnte, und auf der anderen Seite war er manchmal so am Ende, dass er am liebsten sterben wollte. Die starke Ausdrucksweise der Psalmisten, die unter anderem auch ein Ergebnis ihrer Empfindungen waren, gibt uns viele wertvolle Hinweise für den Umgang mit den Gefühlen. Sowohl die Psalmisten als auch die Propheten hielten ihre Emotionen vielfach nicht zurück. Das ist auch nicht notwendig und das sollten wir auch nicht tun. Damit ist aber nicht gemeint, dass wir unbeherrscht sein sollten, das sicher nicht. Die meisten Menschen halten ihre Emotionen eigentlich nicht zurück, aber viele machen es oft an der falschen Adresse. Freude, Trauer, Zorn und Ärger bringen wir Menschen, auch die Gläubigen, meist zuerst bei den Mitmenschen zum Ausdruck statt bei Gott. Liebe Geschwister, wenn ihr zornig seid, ich glaube, die meisten Gläubigen trauen sich nicht, zu Gott zu sagen, Herr, ich bin zornig, ich muss mich ärgern. Ja, also weil sie denken, nein, das darf ich gar nicht mit ihm da oben besprechen, das könnte, da könnte er wütend auf mich werden, ich muss zuerst meinen Zorn selber besänftigen, und wenn dann ich wieder ein bisschen auf dem Boden bin, dann kann ich ihm dann sagen, ja Herr, es tut mir leid, dass ich zornig war. Ist das richtig? Wenn wir an Jeremia 20 denken, da war der Prophet so frustriert, dass er gesagt hat zu Gott, du hast mich betört und ich habe mich von dir betören lassen. Ja, also du hast mir quasi gesagt, arbeite für mich, und ich dachte, ja, das ist eine gute Sache. Und jetzt stellt Jeremia fest, dass sein Auftrag, den er von Gott bekommen hat, dass das ein unglaublich schwerer Auftrag ist, nämlich er muss immer Gericht ankündigen und das Volk Gottes verhärtet sich immer noch mehr, und er hat den Eindruck, mein Dienst nützt überhaupt nichts, im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Und da bildet sich natürlich in Jeremia so ein großer Frust, dass er diesen ganzen Frust auch bei Gott ablädt. Er geht sogar so weit, dass er den Tag verflucht, an dem er geboren wurde, und dass er sogar den Arzt verflucht, der ihn zur Welt gebracht hat. Jeremia hat seine Empfindungen hat er Gott mitgeteilt. Oder auch bei Jona sehen wir, wie er mit Gott redet und sagt, mit Recht bin ich zornig. Quasi Gott hat ihn gefragt, ist das recht, dass du zornig bist? Natürlich, mit Recht bin ich zornig, ja. Also wenn wir hier sehen, wie die Propheten mit ihrem Gott umgegangen sind, dann würden, denken viele Christen, also ich würde mich das nie trauen, unter keinen Umständen. Dabei, Gott kennt uns ja besser als wir uns selber, liebe Geschwister. Er sieht doch, wenn wir uns ärgern. Wenn wir wütig sind oder wenn wir traurig sind, wenn wir betrübt sind, das sieht er doch, und er weiß auch viel besser, warum das so ist. Und es ist ganz kostbar, wenn wir lernen, unsere Gefühle vor ihm auszubreiten und zu sagen, Herr, im Moment bin ich zornig auf dich und im Moment verstehe ich dich nicht, aber ich bringe es dir und ich weiß, du gibst mir wieder einen Hinweis, du gibst mir Wegweisung für meinen Weg, für mein Leben. Ich weiß das, obwohl ich im Moment keine Lösung habe. Also liebe Geschwister, das sollten wir lernen. Alles bei Gott deponieren. Gar nichts zurückhalten. Natürlich immer mit Ehrerbietung, aber wir dürfen ihm doch sagen, wenn wir Zorn verspüren, er kennt uns ja, er sieht es doch.
Die Psalmisten und die Propheten haben im Laufe ihres Lebens gelernt, ihre Empfindungen zuerst bei Gott abzuladen. Und das sollten wir auch lernen. Nicht zuerst bei den Menschen. Ja, dass wir machen ja es immer so, dass wir bei den Menschen unseren Ärger kundtun oder dass wir ihnen sagen, das hat mir nicht gepasst und das war nicht recht und dann redet man schlecht über irgendwelche andere Geschwister, statt dass wir einfach alles, was uns bewegt, zuerst mit Gott besprechen. Alles. Das dürfen wir lernen und das ist ein wunderbares Vorrecht. Bei Menschen kann das auch mal nötig sein, dass man mit ihnen über unsere Empfindungen spricht. Es soll ja nicht so sein, dass wir nicht darüber sprechen könnten. Aber in der Regel haben wir hier eine falsche Gewichtung, nämlich die Gewichtung, zuerst alles mit den Menschen besprechen, immer zuerst zum Seelsorger zu gehen oder immer zuerst mit dem oder jenem zu sprechen, statt zuerst mit Gott. Ärger und Empörung bringen wir dann bei den Menschen sehr schnell zum Ausdruck, währenddem wir mit Anerkennung und Dankbarkeit manchmal sehr sparsam umgehen. Die Psalmisten machen uns vor, wie wir mit unseren Emotionen umgehen können. Sie breiten ihre Gefühle vor Gott aus, sie sagen ihm, wie sie sich fühlen, was sie bedrückt, welche Schmerzen sie empfinden. Kurzum, sie schütten ihr ganzes Herz vor ihm aus, tun das allerdings im Glauben. Und zwar so, dass sie ihm sagen, so empfindet meine Seele, aber ich weiß, dass du mir zur rechten Zeit Hilfe geben wirst. Ich habe, als ich mich in den letzten Wochen mit den Psalmen beschäftigt habe, habe ich immer wieder festgestellt, dass bei den einzelnen Psalmen manchmal ein ungeheures Spannungsfeld vorhanden ist, ja. Also ich werde in diesen Tagen mal über Psalm 43 reden, das sind nur 5 Verse, aber da sehen wir ein gewaltiges Spannungsfeld. Auf der einen Seite eine ganz gewaltige Hoffnung auf den Herrn, der Freude schenken wird, und auf der anderen Seite das totale Gefühl des Verworfenseins. Der Psalmist in Psalm 43, der fühlte sich von Gott verworfen. Und trotzdem hatte er seine ganze Hoffnung in Gott gesetzt. Das Herz ausschütten. Ein solches Ausschütten kommt aber vielfach erst durch größere seelische Nöte zustande. Bei Hanna wird das besonders deutlich. Sie war ja völlig verstört und Eli dachte, sie sei betrunken und dann sagt Hanna zu ihr, nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Was heißt das eigentlich? Hanna hatte ihre ganze Betrübnis vor dem Herrn ausgeschüttet. Sie hat ihm gesagt, warum bin ich eigentlich als Frau geboren? Ich habe doch als Frau die Aufgabe, meinem Mann ein Kind zu geben. Und das ist mir doch so ein großes Bedürfnis. Und ich möchte meinem Mann, der mich so liebt, ich möchte ihm das so gerne geben. Und warum hast du mir meinen Leib versperrt? Warum hast du ihn verschlossen? Und warum muss mich die zweite Frau meines Mannes so ärgern? Und warum muss sie mir immer so, muss sie mich so mobben und so weiter? Sie hat alles dem Herrn hingelegt. Und dadurch wurde sie auch zu einem Vorbild in Bezug auf den Umgang mit den Emotionen. Das Ausschütten des Herzens bewirkt mehrere Dinge gleichzeitig. Wer sein Herz vor Gott ausschüttet, erwartet von Gott die notwendige Hilfe. Also das ist schon dieses Ausschütten, ist schon eine Glaubenshandlung, ein Glaubensakt, weil man damit rechnet, dass er helfen wird. Dadurch wird ein ausharrender Glaube sichtbar. Ich habe in den letzten Tagen auch mal über das Ausharren gesprochen, und das Ausharren ist etwas ganz Wichtiges. Das hat übrigens auch der Apostel Paulus erkannt und beschreibt auch, wie, was das bewirkt. Ich lese Römer 5, Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis, aha, wenn wir also in Nöte hineinkommen, liebe Geschwister, dann hat wirkt sich das so aus, dass wir ausharren lernen. Die Bedrängnis, Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung. Durch das Ausharren kommen wir in eine Bewährung hinein. Die Bewährung aber Hoffnung oder Erwartung. Die Erwartung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also erstens, wer sein Herz vor Gott ausschüttet, erwartet von Gott die notwendige Hilfe. Zweitens, durch das Ausschütten des eigenen Herzens werden für den Betroffenen auch Dinge des eigenen Unterbewusstseins sichtbar, so wie beim Aufstechen einer Eiterwunde der Eiter an die Oberfläche dringt und dadurch sichtbar wird. Wir dürfen das gar nicht unterschätzen. Wenn wir unsere Emotionen, unsere Gefühle vor Gott ausbreiten, wenn wir sie alle darlegen im Gebet und sie versuchen auch in Worten zu formulieren, dann wird nicht selten auch etwas sichtbar, was in uns drin ist, das uns vorher gar nicht bewusst ist. Manchmal werden uns erst Dinge bewusst, wenn wir es formuliert haben. Wenn wir klagen und sagen, Gott, das ist für mich so eine große Not, dass das so und so läuft und nicht anders. Und dann versucht man zu beschreiben, warum das eine Not ist, Und warum das so zusetzt, und dann plötzlich merkt man, aha, mir ist das eigentlich deshalb so eine Not, weil das ja an meiner Ehre kratzt. Oh, vielleicht ist das ganz gut, dass ich diese Not habe, dass ich nicht so stark an meiner Ehre hänge. Plötzlich werden einem Dinge bewusst, das ist ganz, ganz wichtig, der Eiter kommt an die Oberfläche. Drittens, wer sein Herz vor Gott ausschüttet, der entleert sein Herz. Dadurch wird die Seele entschlackt. Es gibt doch so Entschlackungskuren. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon mal eine Entschlackungskur gemacht habt. Das ist für den Körper, habe ich gehört, etwas ganz Gutes. Aber ich bin kein Fachmann, ich kann da nichts Näheres darüber sagen, nur denke ich, es ganz gut ist, wenn auch unsere Seele durch das Ausschütten vor Gott entschlackt wird. Ein entleertes Herz hat auch den entscheidenden Vorteil, dass es von Gott neu gefüllt werden kann. Es kommt dann vieles aus den Herzen heraus, was eigentlich gar nicht mehr in dem Herzen drin sein sollte. Das ist Punkt 4. Und Punkt 5, das Offenlegen unserer Emotionen vor Gott bewirkt auch, dass wir wahr werden. Liebe Geschwister, das Wahrwerden vor Gott, vor sich selbst und vor den Menschen ist unglaublich wichtig. Viel, viel wichtiger, als wir denken. Wenn wir wahr werden, dann können wir heil werden. Jesus sagt, die Wahrheit macht uns ganz frei. Sie macht uns frei von jeglicher Knechtschaft, frei von irgendwelcher Gebundenheit und frei von uns selbst. Menschen, die sich angewöhnt haben, immer wieder mal Unwahrheit zu sagen, die entwickeln so einen Mechanismus in ihrem Denksystem, wo sie immer abwägen, hat es jetzt einen Sinn, die Wahrheit zu sagen, oder müsste man die Wahrheit ein bisschen anpassen? Und dann macht man das immer situationsabhängig. Und das hat zur Folge, dass dieser Gedankenmechanismus, dass der automatisch abläuft in vielen Dingen. Und Menschen, die an, nicht alle, aber es gibt immer wieder solche, also ich verallgemeinere nie etwas, aber es gibt immer wieder solche, die seelische Nöte und Probleme haben, die kommen nicht vorwärts, weil sie nicht ganz wahr sind. Wenn man mit ihnen im Gespräch ist, dann reden sie über irgendwelche Umstände, die so unangenehm sind, und sie haben das Gefühl, die unangenehmen Umstände seien schuld, dass es ihnen innerlich so schlecht geht. Dabei liegt der Grund an einem ganz anderen Ort. Da, wo das Herz mit Sorge und Not erfüllt ist, da darf man das Herz vor Gott ausschütten. Sehr oft erlebt dann das Herz eine sehr große Erleichterung. Ich habe jetzt ein bisschen mehr die negativen Emotionen beleuchtet. Ich möchte noch etwas zu der Freude sagen. Wir haben ja auch das Thema Freude, Jubel. Freude ist etwas sehr Schönes. Wir alle wünschen uns Freude, und Freude ist wohl für kaum jemand ein Problem. Sie ist einfach schön, und man möchte möglichst viel von der Freude genießen. Weil wir uns alle möglichst viel Freude wünschen, jagen wir bewusst oder unbewusst den Dingen nach, von denen wir denken, dass sie uns Freude vermitteln. Ich könnte mir vorstellen, dass etliche Geschwister in diesen Tagen hier sind, weil sie auch denken, ja, diese Tage unter dem Worte Gottes, die könnten mir auch wieder neue Freude am Worte Gottes vermitteln, Freude an der Gemeinschaft, ja, und das brauche ich doch unbedingt. Und ich glaube, dass dieser Wunsch absolut legitim ist, und uns, wir haben ja auch einen Gott der Freude. Doch wenn wir bedenken, dass viele Dinge gar keine bleibende Freude vermitteln, es gibt ja Dinge, das stellen wir besonders fest, gut, hier sind jetzt mehr oder weniger alles ältere Geschwister, und für ältere Geschwister ist das nicht mehr so ein Problem, aber bei Jüngeren, stellen fest, wenn ich etwas gekauft habe, wenn ich etwas konsumiere, dann löst das in mir kurzfristig eine Freude aus, dass ich jetzt das haben darf, dass ich das genießen darf. Aber wir wissen alle aus Erfahrung, diese Freude flacht relativ schnell wieder ab. Und wir haben gemerkt, das vermittelt uns keine bleibende Freude, der Konsum. Das Genießen vermittelt uns vielleicht kurzfristig Freude, aber keine bleibende Freude. Und da stellt sich natürlich die Frage, jagen wir den richtigen Dingen nach oder verfolgen wir immer noch Freuden, die uns gar nicht wirklich befriedigen? Wo bleibende Freude zu finden ist, erklärt uns Paulus in Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Die bleibende, die tiefgreifende Freude ist nur im Herrn zu finden. Wenn wir ihn anschauen, wenn wir sein Wesen kennenlernen, wenn wir erkennen, wie er ist, wie er uns bedingungslos liebt, wie er einen wunderbaren Plan hat für unser Leben, wie er aus unserem Fluch Segen macht, dann kommt immer mehr Freude in unser Leben hinein. Auch wenn es etliche Dinge gibt in unserem Leben, die uns Traurigkeit verursachen. Das möchte ich jetzt auch noch näher dann erklären. Bleibende und wahre Freude ist also nur im Herrn zu finden. Er ist die Quelle ewiger Freude. Warum? Weil er die Liebe in Person ist. Nur die Liebe in Person kann die Quelle ewiger bleibender Freude sein und niemand anders. In Johannes 16, Vers 22 lesen wir, auch ihr nun habt jetzt zwar Traurigkeit. Also wenn wir in dieser Welt sind, haben wir viel Traurigkeit. Das ist so. Auch der Hebräerbriefschreiber sagt uns das, Paulus sagt es uns übrigens auch im Philipperbrief. Werden wir noch sehen. Aber ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Liebe Geschwister, was für ein Tag, wenn wir vor unserem wunderbaren Herrn stehen. Und wenn wir unser ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt haben. Wenn wir seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Vollkommenheit uns schenken lassen haben. Wenn wir das in Anspruch genommen haben und mit seiner Gerechtigkeit vor ihn treten. Mit seinem Glauben, das wird ein Tag der Freude. Und diese Freude wird uns niemand mehr wegnehmen. Diese Aussage in Johannes 16, Vers 22 ist natürlich auch damals in wenigen Tagen auch wirklich passiert. Sie hatten Traurigkeit, als der Herr gestorben ist am Kreuz. Und nachher, einige Tage später, ist er ihnen erschienen. Und dann hatten sie sich gefreut und das war dann auch eine bleibende Freude. Es war so eine, ich sage jetzt mal, eine Vorauserfüllung von dem, was alle Christen einmal erleben werden. In dieser Welt haben sie Traurigkeit, aber wenn sie dann vor dem Herrn stehen, wenn sie ihn sehen, der die Liebe in Person ist, dann werden wir eine Freude haben, die niemand mehr von uns nimmt. Allein die Gegenwart des Herrn vermittelt uns eine Freude, die niemand wegnehmen kann. Wie in der Trauer, so gilt auch in der Freude, dass wir auch dieses Empfinden mit dem Herrn teilen, indem wir ihm von Herzen dankbar sind für die Freude, die wir empfinden dürfen. Wenn unser Gefühl der Freude nicht mit dem Herrn in Verbindung gebracht wird, manchmal freuen wir uns und denken gar nicht über unseren Herrn nach, dann haben wir noch nicht den richtigen Umgang mit der Freude gelernt. Auch das soll und darf gelernt sein. Das bekannte Sprichwort, geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude, gilt gerade auch in Bezug auf unseren Herrn. Mehr noch, die Freude mit und in unserem Herrn ist weit mehr als doppelte Freude. Im Gegensatz zu der eigenen Freude hält die Freude im Herrn an, wie uns auch Paulus in Philipper 4 uns das deutlich gemacht hat. Die Freude im Herrn bedeutet aber keineswegs ein ununterbrochenes Glücksgefühl der Seele. Hier machen wir manchmal einen Durcheinander. Wir denken, wenn ich mich im Herrn freue, dann hat meine Seele ein ständiges Glücksgefühl. Und das stimmt nicht. Wenn wir den Apostel Paulus zitieren aus Philipper 2, Vers 27, dann dürfen wir Folgendes feststellen. Ich lese zuerst. Denn er war auch krank, dem Tode nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht nur über ihn, sondern auch über mich. Warum? Damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Also Paulus hatte immer in diesem Zustand fast nur Traurigkeit auf Traurigkeit auf Traurigkeit. Und jetzt, damit das nicht ein fast unaufhörlicher Zustand ist, hat Gott eine Freude zwischendurch hineingeschenkt. Und zwar, dass hier der, wie hieß er nochmal, der Epaphroditus geheilt wurde. Mit anderen Worten, Paulus hat viel Traurigkeit erlebt. Und obwohl er das erlebt hat und hier fast nur Traurigkeit auf Traurigkeit hatte, spricht er so viel von der Freude wie in keinem anderen Brief. Das Wort Freude finden wir im Philipperbrief am allermeisten. Und hier sehen wir, Paulus freut sich im Herrn, weil er weiß, im Herrn bin ich so reich gemacht. Aber gleichzeitig spürt er in seinem praktischen Alltag, in seiner Seele Traurigkeit auf Traurigkeit. Also verwechseln wir die Freude am Herrn nicht mit einem ständigen Glücksgefühl der Seele. Diesen Irrtum begehen manch Gläubige. Gerade im Philipperbrief redet also Paulus von einer großen Traurigkeit, die er in seinem Leben empfand. Auch hier sehen wir, wie sowohl Traurigkeit als auch bleibende Freude im Leben des Apostels eine Rolle spielte. Auch der Apostel spürte immer wieder Traurigkeit. Die Seele kann traurig sein und gleichzeitig kann sie sich im Herrn über alles freuen, was er getan hat. Es ist ein Grund der Freude, dass der allmächtige Gott sich unser erbarmt hat, dass er unsere Schuld hinweggetragen hat, dass er uns mit Gnade und Erbarmen krönt. Nachzulesen in Psalm 103, Vers 4. Stellt euch vor, liebe Geschwister, wir sind gekrönt mit Gnade und Erbarmen. Gibt es eine schönere Krone? Es ist ein Grund unaufhörlicher Freude, dass er uns mit ewigem Leben beschenkt, dass er uns in Christus mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat, dass er uns eine unübertreffliche Zukunft versprochen hat. Es ist ein Grund größter Freude, dass er uns bedingungslos liebt und uns gar nichts von seiner Liebe trennen kann. Liebe Geschwister, unsere Traurigkeit nicht, unser Versagen nicht, unsere Depression nicht, unsere Niedergeschlagenheit nicht, gar nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Gleichzeitig kann unser eigenes Schicksal oder das Schicksal unserer Mitmenschen in uns eine große Traurigkeit auslösen. Wenn wir in die Welt schauen, in unsere Familie, wenn wir über die vielen Geschwister nachdenken, erstens, mit was für Problemen sie zu kämpfen haben, dann sehen wir aber auch viele psychische und geistliche Probleme, die uns Kummer machen. Dann kann es uns sehr oft ums Weinen sein. Und wenn wir in die Welt hinausschauen, wie die Menschheit ihre Werte verliert, wie sie immer mehr auf den Abgrund zusteuert, wie die Liebe der vielen erkaltet, dann ist das ein Grund zum Weinen und zum Traurigsein. Und das spüren wir und das können wir auch spüren und das dürfen wir auch sagen. Und trotzdem gibt es eine Freude, die darüber steht, weil wir wissen, wir haben es mit einem Gott zu tun, der aus jedem Fluch Segen macht. Es gibt natürlich auch Zeiten, wo unser Leben vielleicht relativ angenehm ist. Trotz diesen angenehmen Zeiten bleibt die tiefgreifende Freude manchmal aus. Es stellt sich so eine oberflächliche Freude ein und man weiß gar nicht genau warum. Auch David erkannte, dass der materielle Überfluss keine tiefgreifende Freude vermittelt. Im Psalm 4, Vers 8 sagt er, Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als jenen zu der Zeit, dass sie viel Korn und Most hatten. Liebe Geschwister, wir leben eigentlich immer noch in der Zeit, wo es viel Korn und Most hat. Aber ich denke, viele von uns leiden an irgendwelchen körperlichen Nöten oder an seelischen Nöten. Und da spielt das Materielle nicht mehr so eine große Rolle. Aber wir wissen aus Erfahrung, dass der materielle Überfluss keine bleibende Freude vermittelt. David beginnt diesen Psalm, wo er sagt, du hast Freude in mein Herz gegeben, mit den Worten, wenn ich rufe, antworte mir, Gott meiner Gerechtigkeit, in Bedrängnis hast du mir Raum gemacht, sei mir gnädig und höre mein Gebet. Also er hatte auch Bedrängnis, er redet also von Bedrängnis. Er hat aber auch die Erfahrung gemacht, dass in der Bedrängnis Gott ihm Raum gemacht hat. Aus Psalm 4, Vers 8 dürfen wir sehen, dass eine große Freude nicht an den materiellen Überfluss gekoppelt ist, auch nicht an die Gesundheit, sondern an das Einwirken Gottes. Also das Einwirken Gottes ist entscheidend, ob wir bleibende Freude haben. Und wenn Gott auf unseren Geist und unser Herz und unsere Seele einwirkt mit seiner Liebe, dann kann das Freude auslösen, auch wenn wir dem Leibe nach Traurigkeit haben. Jede Freude über eine Annehmlichkeit des Lebens, die wir für uns alleine genießen möchten, ist keine tiefgreifende und nachhaltige Freude. Wenn wir sie mit einem Menschen teilen, dann verdoppelt sich die Freude. Deshalb ist Gemeinschaft auch wichtig. Also es geht mir immer so, wenn ich irgendwo in Urlaub gehe oder irgendetwas Schönes erlebe und wenn ich das alleine erlebe, dann ist das nie so schön, wie wenn man es in der Gemeinschaft erleben kann. Gemeinschaft ist etwas Wichtiges, etwas sehr Wichtiges. Und es tut uns gut. Manchmal brauchen wir auch die Einsamkeit, aber Gemeinschaft ist notwendig, dürfen wir aus der Bibel ganz klar sehen. Und so kommen wir auch zusammen, um uns gemeinsam über den Herrn zu freuen. Und wenn wir dann, wenn wir die Freude mit dem Herrn erleben, dann vertieft sich die Freude, dann wirkt sie nachhaltig in uns. Aber wie können wir die Freude über die irdischen Annehmlichkeiten mit dem Herrn erleben? Wenn wir mit irdischen Annehmlichkeiten beschenkt werden, und das werden wir hier in diesen Tagen, wir bekommen ein gutes Essen, wir dürfen einfach die Tischgemeinschaft genießen, wir dürfen die Natur genießen. Und liebe Geschwister, es ist auch ein Geschenk, dass wir heute Abend alle in ein weiches Bett liegen dürfen. Wenn wir heute Abend ins weiche Bett liegen dürfen, dann denken wir vielleicht einmal an die Erdbebenverschütteten. Liebe Geschwister, wenn man unter Trümmern liegt und das Bein und der Arm ist eingeklemmt und man wartet tagelang, bis man ausgegraben wird und man kann nichts gegen die Schmerzen tun und man hat kein weiches Bett, beten wir doch für diese Menschen, die jetzt unter den Trümmern liegen. Und ich weiß nicht, wie viele Erdbeben es dieses Jahr schon gegeben hat. Man hat den Eindruck, ein Erdbeben nach dem anderen. Das, was Jesus gesagt hat, ein Erdbeben nach dem anderen. Zu Trinkina 1. Und was das für ein Leid bedeutet für Verschüttete, die eben noch leben, kann man sich kaum vorstellen. Und wenn wir heute Abend im Bett liegen, einige unter uns werden auch Schmerzen haben in einem weichen Bett, aber es ist dann vielleicht doch ein bisschen angenehmer, wenn wir unter Trümmer liegen. Denken wir daran und beten wir für diese Menschen und danken gleichzeitig, dass wir es hier noch so gut haben dürfen. Ja, damit wir uns im Herrn allezeit freuen können, ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder das praktizieren, was David uns rät. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir sollen nicht vergessen, immer wieder daran denken, Herr, da hast du mir geholfen, da hast du mir durchgetragen, da hast du mir Freude gegeben, du hast dich mir offenbart, ich danke dir dafür. Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen. Ja, es ist eigentlich Zeit, aber ich darf noch ein paar Punkte sagen zu der Trauer in den Psalmen. Traurigkeit hat ausgelöst bei den Psalmisten zum Beispiel, wenn da der Verlust einer nahestehenden Person da war, in diesem Fall die Mutter, in Psalm 35, Vers 14 wird getrauert um eine Mutter. Oder man hat getrauert wegen Sünde, wegen Bedrängnis, wegen Bedrückung durch den Feind, wegen Verlust einer Person. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir hier wirklich auch die beiden Sachen sehen. Wenn ein Bruder, eine Schwester von uns geht dann macht uns das ganz tief traurig, weil wir diesen Bruder, diese Schwester in diesem Leben nie mehr sehen können. Aber, liebe Geschwister, wir dürfen uns gleichzeitig von Herzen freuen, dass der Bruder, dass die Schwester das Ziel erreicht hat und beim Herrn sein darf, dass sie das Leben des Leidens hinter sich hat und endlich in der Herrlichkeit sein darf. Ich weiß, es gibt etliche Geschwister, die sagen, die Seele schläft bis zur Entrückung, aber das spielt ja gar keine Rolle. Für den Entsprechenden ist es einfach so, wenn er gestorben ist, ist er beim Herrn. Ich will also nicht jetzt darüber diskutieren, was richtig ist. Es spielt in beiden Fällen keine Rolle. Und dass wir uns da einfach freuen können, sagen, der Bruder, der Schwester ist jetzt an einem Ort und der freut sich so und wir freuen uns mit ihm. Und dann können wir den Verlust auch ein Stück weit besser ertragen. Ja, die Auswirkungen der Traurigkeit in Psalm 43, Vers 2. Ich darf hier kurz das zitieren. Ich möchte ja dann noch über diesen Psalm reden, ausführlich, aber will nur das erwähnen, was hier steht. 43, Vers 2. Denn du bist der Gott meiner Zuflucht, warum hast du mich verworfen, warum muss ich trauernd einhergehen? Traurigkeit löst immer wieder die Frage nach dem Warum aus und die Frage nach dem Warum, die wird vielfach nicht beantwortet und trotzdem ist sie wichtig, weil jede Frage, die wir bewegen in unserem Herzen, die löst in uns einen Prozess aus, der wichtig ist. Liebe Geschwister, wir müssen es manchmal ertragen, dass wir keine Antwort haben auf brennende Herzensfragen. Und wir müssen es manchmal ertragen, dass wir jahrelang warten müssen, bis wir die Antwort bekommen. Aber es ist trotzdem kostbar, wenn wir uns Fragen immer wieder stellen, denn das löst in uns Denkprozesse aus, die sehr, sehr wichtig sind. Noch etwas zu der Freude in den Psalmen. Wo konnte man sich freuen? Im Psalm 9, Vers 3 wird deutlich, in Gott kann man sich tiefgreifend und bleibend freuen. Man kann sich in seiner Güte freuen. Das heißt hebräisch Chesed. Chesed ist verwandt mit Leben und mit Geheimnis. Also Chesed hat auch etwas mit dem Geheimnis des Lebens zu tun und mit diesem Geheimnis des Lebens, das wir erkennen durften durch Jesus Christus. Dürfen wir uns freuen? Es freut sich, wer am Morgen mit seiner Gnade gesättigt wird. Liebe Geschwister, wenn wir morgen aufwachen, dann dürfen wir einfach unserem Herrn schon zuerst einmal danken und sagen, Herr, du hast mich mit deiner Gnade gesättigt. Du hast meine Seele mit deiner Gnade gesättigt. Oder im Psalm 19, Vers 9 heißt es, die Vorschriften des Herrn sind richtig. Und erfreuen das Herz. Also wenn wir auf seine Gebote achten, nicht im Sinne von Gesetzlichkeit, sondern als Richtschnur für unser Leben, dann erfreut das Herz. Oft denkt ja der Mensch von heute, wenn er Vorschriften hat, dann ist er eingeengt und das bewirkt das Gegenteil von Freude. Dabei ist es eben so, wenn wir auf die Gebote des Herrn achten, dann erfreut das Herz. Und es wird auch verheißen, dass die, die Gott suchen, die werden sich freuen und fröhlich sein. Und die, die sich in Gott bergen. Liebe Geschwister, wenn wir uns in Gott bergen, wenn wir Zuflucht suchen zu ihm, dann werden wir uns freuen. Und unser Glaube, unser Vertrauen wird nicht zu Schanden werden. Das lesen wir, alle, die sich in Gott bergen, die können sich freuen, lesen wir im Psalm 5, Vers 12. Ja, damit möchte ich für heute Schluss machen. Und Siegfried, ich möchte dich noch bitten, mit uns zu beten.
Herr Jesu, wir danken dir, dass wir dich loben und durch dich unseren Gott und Vater ehren. Du hast uns heute Abend erst wieder gesättigt mit Gutem, hast uns lebendiges Himmelsbrot dargereicht. Wir möchten dir danken, Herr, dass du ja das Brot des Lebens selber bist. Wer von diesem Brot essen wird, der wird erleben in Ewigkeit. Wir danken dir, Herr, dass wir in dir alles haben. Und da dürfen wir uns dir anbefehlen, auch für die Nacht, Herr, heilige du auch unsere Träume und bewahre dieses Haus und auch unsere Lieben zu Hause. Wir danken dir, Herr, dass du uns auch gut begleitet hast hierher auf dem Wege. Und so befehlen wir uns dir an und dem Wort deiner Gnade. Danken dir, dass du so freundlich bist, dass deine Gnade und deine Güte ewig währt. Amen.
Amen. Amen. Ja, hat jemand noch einen Widerwunsch? Der möge sich melden.